Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge, da ich endlich mal wieder einen Interviewpartner richtig vor mir sitzen habe und ein Gespräch führen kann. Das war tatsächlich jetzt seit einigen Wochen nicht mehr der Fall. Und zwar bin ich heute auf dem Rückweg von der Arbeit in Flensburg nach Husum gefahren und interviewe heute Stefan Frense, den CEO der AG Netz GmbH und Co. KG. Die AG Netz verfolgt ganz emsig das Ziel 100% erneuerbare Energien und bündelt dafür rund 4000 Megawatt an installierter Leistung, vor allem aus Wind, aber auch Photovoltaik und Biomasse und ist dabei Dienstleister für mehr als 370 Gesellschafter. Ich kenne Stefan Frense aus dem Sintec-Projekt Schaufenster intelligente Energien, und zwar NEW 4.0. NEW steht für Norddeutsche Energiewende, wo Stefan Frense Mitglied im Projektsteuerungsausschuss, in der Projektsteuerungsgruppe ist und wir schon häufiger Workshops miteinander hatten. Jetzt stelle ich Stefan noch ganz kurz vor. Ich habe sein Xing-Profil gestalkt, da hat er mich auch war erwischt. Nach seiner akademischen Ausbildung hat er seine berufliche Karriere bei der Feber Kraftwerke Ruhr AG begonnen, war da unter anderem Projektleiter Planung und Abteilungsleiter Starkstromtechnik und danach Bereichsleiter Instandhaltung bei Preußen Elektra Kraftwerke GmbH und dann 2001 bis 13, also am Ende Geschäftsführer der E.ON Anlagenservice GmbH und im Anschluss CEO beim TÜV Rheinland Industrieservice Deutschland. Und dann war er noch 2 Jahre selbstständiger Unternehmensberater, bevor er seit April 2019 CEO der AG Netz geworden ist. Jetzt möchte ich aber Stefan endlich begrüßen und freue mich, dass wir das Gespräch miteinander führen können. Hallo.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin und dass du mich hier interviewst.
Sehr gut. Habe ich was Entscheidendes vergessen oder sagst du, das war einigermaßen gut?
Wunderbar.
Okay, super. Als erstes würde ich immer gerne so ein bisschen über die Person sprechen, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Ich habe gelesen, dass du eine akademische Ausbildung an der Gesamthochschule Paderborn in den 80er Jahren gemacht hast. Da muss ich ja zugeben, da war ich noch im Sandkasten unterwegs. In welche Fachrichtung ging das damals? Was war das? War das schon Energie?
Meine Eltern haben früher immer gesagt, ihr könnt studieren, also ich habe noch 4 Geschwister, ihr könnt studieren, was ihr mögt, aber macht vorher eine Ausbildung. Und ich habe eine solide Elektriker-Ausbildung gemacht, also Starkstromanlagen, Elektroniker, wie es heute heißt. Und habe dann unterschiedliche Hochschulen mir angeguckt und war mir nicht ganz sicher, ob ich Robotik oder Energietechnik studieren sollte. Und da hat die Gesamthochschule Paderborn in dem Grundstudium beides angeboten. Also ich konnte innerhalb des Grundstudiums wählen und deswegen ist der Zuschlag auf Paderborn gefallen. Meine Freunde haben immer gesagt, Schwarz, Münster, Paderborn, die Steigerung. Also da von daher, das bin ich auch nie richtig losgeworden. Auf der anderen Seite habe ich das nicht bereut und habe dann einen Abschluss gemacht als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, Schwerpunkt Energietechnik.
Okay, das heißt, das Studium war aber nach der Ausbildung, das heißt erst Ausbildung und dann Studium.
Ja,
okay,
ja.
Gut, sehr schön. Und dann im Anschluss, das hatte ich bei Xing, sah es so aus, als wenn es unterschiedliche Unternehmen wären, aber es war wahrscheinlich immer ein Konzern, der nach und nach fusioniert hat zwischen 1988 und 2013. Das heißt, bei der Feber, wo du gestartet hast, das ist dann wahrscheinlich immer in ein anderes Unternehmen übergegangen, oder?
Ja, ganz genau. Also bei den Feber-Kraftwerken gestartet, war ich im Planungsbereich. Da ging es um die Reinhalt oder das Saubermachen von Kohlekraftwerken. Später waren das dann Gaskraftwerke, also von der planerischen Seite, habe dann sehr schnell meine Affinität zur Instandhaltung entdeckt und war dann im Jahr 2000, als ich als der Merger zwischen der Feber und der FIAC anstand zu E.ON, war ich in der Projektsteuerungsgruppe für die Instandhaltung und habe da so viel Spaß dran gehabt, dass auch der Berater Roland Berger sagte, das könnte einer sein für die Instandhaltungsorganisation bei E.ON. Mhm. und war dann da 13 Jahre erst als Geschäftsführer, später als CEO. Und wir haben alles repariert, was nicht schnell genug auf dem Baum war. Also von der Turbine, Rohrleitung, Leittechnik, Wasserkraftwerke, Kohle, Gas, alles. Und ja, wie soll man sagen, das war so meine Leidenschaft, das Reparieren und der Service, auch das Thema Dienstleistung beim Kunden.
Okay, woher kam das Interesse für Instandhaltung? Weil tatsächlich ist es ja so, dass Instandhaltung ja, zumindest da, wo ich jetzt bei den Stadtwerken Flensburg arbeite, jetzt ein Feld ist, was natürlich auch gemacht wird, aber da jetzt wahrscheinlich keiner so richtig für brennt und sein Feuer entdeckt hat. Beziehungsweise ein Kollegen muss ich hier korrigieren, der brennt dafür, der ist tatsächlich auch unser Bereichsleiter. Aber den habe ich auch schon mal gefragt, wie es dazu kam. Jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt, wie du da
Ja, ich habe früher immer gerne was repariert. Also ich habe 3 Schwestern und einen Bruder und die hatten auch immer irgendwelche Dinge, die kaputt waren. Ich hatte immer Spaß, was zu reparieren und aus gewissen Einzelbauteilen wieder ein neues Bauteil zu machen. Und da hatte ich irgendwie eine Affinität. Auch mein Vater hat mich da begleitet, obwohl der Richter und Jurist war, war aber auch einer, der viel gebastelt hat und der hat mich dahin geleitet. Und als ich früher mit unseren beiden Töchtern, wenn ich dann samstags zu Hause war, dann lagen da Roller, Bollerwagen oder was auch immer, die kaputt waren und nach dem Motto, mein Papa kann das. Also das hat mich durchs Leben begleitet, Spaß zu haben an der Reparatur von Komponenten.
Okay, sehr schön. Super. Finde ich toll. Mein Schwiegervater ist auch so, der ist tatsächlich auch bei uns der Reparateur. Wenn meine Kinder was kaputt machen, die wissen schon, okay, das muss Opa wieder reparieren, weil tatsächlich habe ich dieses Gen nicht so sehr eingepflanzt. Ich mag tatsächlich lieber ein neues erschaffen, warum auch immer, was eigentlich gar nicht so nachhaltig ist. Eigentlich ist das, was wie du es machst, viel cleverer.
Ja, und, ja. Und dazu muss ich da sagen, meine Eltern hassten eins, das war das Wegwerfen von Dingen. Mhm. Also bevor wir mit unseren, also 5 Kindern, etwas wegschmeißen durften, das wurde 3-mal auf rechts und links gezogen und von daher kam das vielleicht auch ein bisschen daher.
Ja, das glaube ich dir. Mich würde nochmal interessieren, wie war denn die Instandhaltungsstrategie in den Jahren, Anfang der 2000er? War es eher so, dass präventiv instand gehalten wurde oder war es so, dass man eher so eine schadensorientierte Instandhaltung gefahren hat?
Also der Ursprung im Konzern war präventive Instandhaltung, auch sehr teuer und aufwendig. Und die Idee war, mit dieser internen Instandhaltungsorganisation letztendlich die eigenen Komponenten zu reparieren. Wir haben dann nach 3 Jahren, also meine beiden Geschäftsführerkollegen und ich, gesagt, schön wäre es, wenn wir unser Marktmodell ausweiten würden und haben dann Drittmarkt gemacht, was anfangs etwas verpönt war im Konzern, nach dem Motto, wir haben die Instandhaltung nur für uns. Aber wir waren dann im Grunde bei den Stadtwerken, Themen, was wir eben auch hatten, Energieversorgern bekannt dafür, dass wir eben auch das Thema Dienstleistung und das Suchen von guten, preiswerten Lösungen auf unsere Fahnen geschrieben hatten. Und von daher haben wir das Feld komplett anders aufgebaut als ursprünglich in der Merger-Phase besprochen. Mhm. Und waren dadurch auch bekannt. So habe ich die Stadtwerke Flensburg auch kennengelernt, habe Graylogics kennengelernt. Später wurde das ein Tochterunternehmen dann von uns. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und ich war gerne beim Kunden. Also ich war als Ingenieur gerne auch vertrieblich unterwegs. Und das hat sich so gut ergeben. Und ich habe da nach wie vor Spaß dran. Und wenn unsere Gesellschafter heute ein Problem haben, dann bin ich immer ganz emsig dabei.
Okay, das finde ich toll. Also tatsächlich, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dieser direkte Bezug zum Kunden, der ist ja viel wert, weil der Kunde mag es ja auch. Der mag ja gerade bei Instandleistungsthemen umsorgt werden, der möchte ja das Gefühl haben, dass er gut aufgehoben ist. Und das ist tatsächlich sehr viel wert, dafür Vertrauen zu sorgen.
Ja, und ein Punkt bei der Dienstleistung ist, kommen wir später auch noch zu, in Bezug auf die Arge. Der Kunde ist für dich sofort ein Reflektor und ein Spiegel. Also du weißt sofort, ob du einen guten oder schlechten Job gemacht hast und du kannst sofort besser werden. Andere Berufe haben diese Chance nicht. Mhm. Und das habe ich damals erkannt und auch als Mehrwert erkannt, dass man gewisse Themen, die man hatte, auch ein Stück weit mit dem Kunden gewisse Dinge entwickeln und auch ausprobieren. Und man wusste sofort, ob das gut war oder nicht. Mhm. Und hatte die Chance, sich schneller weiterzuentwickeln mit seiner Mannschaft, mit seinem Team. Und das ist in anderen Berufen eben nicht so. Da dauert das deutlich länger oder die Reflexion kommt dann eben später und möglicherweise auch zu spät. Und das ist da eben nicht. Okay. Und so dieses direkte drauf antworten und reagieren, was der Kunde einem widerspiegelt. Das finde ich faszinierend und nach wie vor spannend.
Okay, sehr gut. Ja, das verstehe ich. Habe ich natürlich auf der Bühne auch ein Stück weit, weil wenn ich im Prinzip merke, die Leute nicken weg, da ist die Reaktion auch unmittelbar und ganz schnell, wobei ehrlicherweise das ja gar nicht die Kunden sind, sondern die Kunden wahrscheinlich in der ersten Reihe sitzen, wenn, na gut, die werden auch nicht grinsen und der Rest ist am Wegnicken, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, die sind auch ehrlich.
Ja, nee, das stimmt, das glaube ich dir. Da kriege ich die Rückmeldung mindestens genauso schnell wie in der Instandhaltung. In die Zeit ist ja auch praktisch noch die Liberalisierung der Energiemärkte reingefallen, ab 98. Wie hast du das wahrgenommen? War das in der Instandhaltung auch ein Thema oder habt ihr einfach, egal was euch vor die Flinte kam, repariert, egal ob Netz oder Erzeugung?
Beides. Die Liberalisierung war ein wichtiger Punkt, gerade vor dem Hintergrund, dass gewisse Kraftwerke auch zur Disposition standen und man sich überlegt hat, baut man die ab, ertüchtigt man die, was macht man in der Tat? Das heißt, dieses ganze Thema Unternehmensbewertung, also was ist letztendlich die Anlage noch wert, welche Laufzeit kann man prognostizieren, das kam damit rein. Und das war eine spannende Zeit insofern, als dass wir so eine Art Beratertätigkeit noch zusätzlich dazu bekamen. Mhm. Und dass wir mit einem kleinen Team uns Anlagen angeguckt haben. Und ja, das war der Vorteil der Liberalisierung, weil er eben auch die Spreu vom Weizen sich da trennte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann kam ja tatsächlich etliche Jahre später, 2013, der Wechsel zum TÜV Rheinland. Das hat natürlich auch noch mit Instandhaltung zu tun, aber aus einer ganz anderen Richtung. Oder war das gar nicht mehr Instandhaltung, sondern es waren nur noch Prozesse, die dann da betrachtet wurden?
Ja, der Wechsel zum TÜV Rheinland kam so, dass ich angefragt wurde, ob ich da Interesse hätte und habe erstmal mit einem entschiedenen Nein geantwortet. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Also das, was in Richtung Konformität ging, also das Abwägen zwischen dem, was gesetzlich fest oder in Regelungen festgelegt ist und auf der anderen Seite, was tatsächlich vorliegt, da habe ich gesagt, das können andere besser. Ja. Aber die Frage war vom Vorstand damals, ob ich den Vertrieb komplett neu aufsetzen könnte. Also weil der TÜV von Hause aus ja nicht sehr vertriebsorientiert ist, sondern im Grunde die Aufträge per Gesetz ins Haus bekommt. Und das war in der Tat eine spannende Aufgabe, die sich dann aber, nachdem das so hingestellt war, auch sehr schnell in Routine wieder bewegte. Und von daher war das eine gute Zeit. Also es war extrem spannend, auch mal von der Gutachterseite, von der Prüferseite auf gewisse technische Themen zu gucken. Habe ich auch viel gelernt. Aber das wird dann irgendwann auch in der Tat Routine.
Ja.
Und da ich schon in jungen Jahren, also früher schon vorhatte, mal Beratung zu machen, habe ich gesagt, das ist im Grunde eine Chance und eine ideale Möglichkeit, das auch anzudocken und war dann im Mittelstand unterwegs, in Richtung Digitalisierung. Und die haben mich auch immer mit dem Zug zum TÜV, nach dem Motto, wir kaufen auch ein Stück weit Qualität mit ein. Von daher war das eine ganz gute Weiterentwicklung. Mhm. Und ich hätte das wahrscheinlich bis zu meinem Berufsende oder Verrentung, Pensionierung gemacht, wenn nicht die Arge sich da geräuspert hätte.
Okay. Und was waren da die Erfolgsmechanismen? Weil ich kann es mir im TÜV tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben auch so einen Öltank, den wir vermieten vom Haus meiner Mutter. Da kommt alle zwei Jahre ein Brief, hier, Prüfung wird fertig, zack, TÜV muss das machen und so weiter. Mhm. Wie kriegt man da diesen Wechsel hin, dass auch die Mitarbeiter das mitbekommen und sagen, okay, wir wollen unsere Dienstleistung an die Menschen bringen, wir wollen dem Kunden helfen? Was war da der Trick, gab es wahrscheinlich nicht, aber was waren die Mechanismen, die da?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Punkt ist, auch mit den Kunden zu sprechen. Wenn früher der TÜV etwas überprüft hat, dann war das ein Prozess, der lief ab. Am Ende des Tages hat der Kunde Geld bezahlt und dann war der fertig. Aber ihm zu sagen, ich mache dieses und jenes und das verschafft dir die und die Sicherheit. Mhm. Also dem Kunden sagen, wo ist tatsächlich unser Mehrwert? Das war ein Punkt. Und der zweite Punkt war auch ein Stück weit den Mitarbeitern der Mannschaft die Augen zu öffnen, zu sagen, wenn ihr das eine seht, also ihr seht jetzt den Aufzug, der geprüft werden muss, und daneben ist ein Behälter, der ist eben nicht in so einem guten Zustand, dass man da ein Stück weit auch den Kunden darauf aufmerksam macht, letztendlich für den TÜV akquiriert, aber zum Wohle des Kunden, was die Sicherheit angeht, also den Blickwinkel zu erweitern. Mhm. Das war so ein Teil des Konzeptes und letztendlich das Portfolio zu erweitern. Also einfach zu sagen, wo braucht der Kunde mehr Sicherheit, wo steckt er selber nicht drin, wo hat er möglicherweise auch einzelne Berater, was man jetzt direkt als TÜV covern kann. Also mit diesen Ansätzen sind wir da dran gegangen. Und das war eine schöne Aufgabe.
Okay, habe ich verstanden. Mit den Kunden über den Prozess praktisch sprechen.
Ja, richtig.
Nicht nur am Ende den Beleg hinlegen und sagen, hier, fertig war ich. Ja, tatsächlich bringt das auch was. Ich hatte letztens auch einen Elektriker, der ist bei mir sehr gut in Erinnerung geblieben, weil er mir am Anfang erzählt hat, gut, ich habe dem Meister schon erklärt, was er machen sollte, aber er hatte mit mir nochmal besprochen, was er vorhat, hatte unterwegs 2-3 Mal gerufen und am Ende mir nochmal alles gezeigt, was er gemacht hat. Da war ich begeistert, dass man da einfach im Gespräch war.
Und wenn der Betreffende dann auch noch einen Sensus dafür hat, was ich dem Kunden zumuten kann, an welcher Stelle hole ich den ab, um dem das zu erklären, dass der nachher auch zufrieden ist. Also hole ich den ganz vorne ab oder weiß der schon einiges und ich kann einiges voraussetzen. Dann hat man als Dienstleister gewonnen.
Ja, das stimmt. Du hast das eben schon erwähnt, wie kam der Kontakt zu Grey Logics zustande? Das ist ja aus dem Rheinland oder sag mal aus Mitteldeutschland jetzt ja nicht so nahe liegen, dass man nach Flensburg da oben hochkommt. Wie kam das?
Ja, nicht vom TÜV Rheinland, sondern von Anlagenservice.
Ach so, das war vom anderen.
Das war mit E.ON Hanse. E.ON Hanse hatte, ich war mit dem, nicht Volker Lewandowski, sondern von E.ON Hanse, also dem Technikvorstand hatte ich ein Projekt und wir sprachen über die Ausrichtung der Anlagenservice. Und da sagte er, ich habe hier eine ganz quirlige Truppe, das war so ein Management Buyout. Und die machen im Punkto Leittechnik, sind sehr eng verbandelt auch mit Siemens. Gute Leute, könnt ihr euch da irgendwie was vorstellen? Und da kamen wir ins Gespräch und mit den beiden Geschäftsführern gesprochen. Und das sind wirklich sehr engagierte, ambitionierte Kollegen, nach wie vor noch. Dann haben wir uns da überlegt, ob das nicht sinnvoll ist und haben dann da diesen Zusammenschluss, also die Grey Logics zur Tochter der Anlagenservice gemacht und haben dann sehr gut zusammengearbeitet. Und die hatten auch die Regionalversorger mehr auf dem Schirm und dadurch haben wir auch unser Portfolio erweitert.
Okay, da habe ich das falsch zugehört. Das war dann praktisch noch zur E.ON-Zeit, wo kam. Okay. Das heißt, zur E.ON-Zeit, ich hatte ein paar andere Sachen, waren auch praktisch die Gremientätigkeiten wahrscheinlich beim VGB oder beim oder das GRS,
ganz genau,
für Anlagen und Raktorsicherheit.
Okay. Das war wiederum TÜV. Das war beim TÜV, da bin ich auch sehr dankbar für die Zeit, weil diese Gesellschaft für Reaktorsicherheit sich im Grunde auf die Fahnen geschrieben hat, wie kriegen wir im Grunde die, wenn wir weltweit so viele nukleare Unternehmen haben, wie kriegen wir die Sicherheit aus Deutschland in die Welt getragen, also auch in andere Projekte. Und das war im Grunde so Entwicklungshilfe auf einem sehr, auf einem smoothen Weg, in dem man sich so in die Projekte im Grunde auch reinbegeben hat, denen gesagt hat, hier achtet hier drauf, achtet da drauf. Denn Tschernobyl im Hinterkopf habend, das sollte kein zweites Mal passieren und deswegen da sehr viel Unterstützung geleistet, was die Sicherheit angeht.
Okay, und da hat wirklich... Haben denn Deutsche praktisch auch in anderen Ländern dann Projekte durchgeführt oder
ja, muss man sich das vorstellen? Wir hatten Projekte in der Ukraine mitbetreut und weltweit und da einen deutschen Sicherheitsstandard quasi platziert.
Okay. Und wie aufnahmebereit waren die anderen Länder? Weil tatsächlich das ja so eine Mentalitätsfrage ist, wie ich sag mal, ob man jetzt 2 von 3 Sicherheitsfaktoren braucht oder ob man sagt, okay, 1 von 1 ist vielleicht auch ausreichend.
Richtig, das ist eine entscheidende Frage. Der Punkt war, wie früh steigt man in diese Projekte ein? Also kann man im Grunde da so ein bisschen auch an der DNA arbeiten oder steigt man später ein und ist dann der Besserwisser? Mhm. Aber in meinen Augen ganz gut gelungen, auch ein ganz gutes Konstrukt. Und das hat der frühere Aufsichtsratsvorsitzende vom TÜV Rheinland erkannt, war auch selber in diesem Gremium erst und hat dann das an mich übergeben. Und das läuft nach wie vor noch. Da stehe ich auch hinter, das finde ich richtig und wichtig.
Okay, ist das öffentlich? Also ist das oder wer bezahlt das? Ist das ein Verband oder wodurch ist das wie so eine Entwicklungshilfe, die vom Bund getragen wird? Oder?
Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit ist im Aufsichtsrat sind auch die Finanzministerium, Wirtschaftsministerium vertreten. Und das ist eine Bundes.
Okay.
Ist das richtig noch was? Ja.
Sehr gut. Spannende Aufgabe. Könnte ich soweit gar nicht. Tatsächlich warst du dann ja auch parallel noch weiter aktiv. Du warst auch noch Mitglied des Vorstandes des Fachverbands Anlagenbau. Das heißt, du hattest Spaß schon an so Gremienarbeit, oder? Das
ja, mit dem Bezug zur Praxis. Also ich war auch in manchen Gremien, wo ich dann nur kurz war, weil es eben zu abgehoben und zu wenig operativ war. Aber da, wo im Grunde ein enger Link zum Geschäft auch war, da war ich gerne.
Okay. Sehr gut. Und du hattest eben gesagt, du wärst von der AG Netz direkt abgeworben worden. Ich hatte es so verstanden, dass du da inzwischen noch mal 2 Jahre selbstständig warst, oder habe ich das falsch interpretiert?
Absolut. Nachdem ich beim TÜV Rheinland war, habe ich das gemacht, was ich immer gerne machen wollte, den Mittelstand zu beraten. Und schwerpunktmäßig waren das die Themen Digitalisierung. Also ich habe Unternehmungen erlebt, die intern mit Block und Bleistift unterwegs waren, aber gesagt haben, wir wollen jetzt hier die Digitalisierung einführen und möglichst in 3 Monaten. Auf der anderen Seite dann diese Prozesse so hinzustellen, dass sie dann auch am Ende des Tages ihre Fertigung digitalisiert haben, auch Transparenz in die Abläufe bekommen haben. Das hat schon Spaß gemacht. Wie gesagt, das hätte ich auch weitergemacht bis zum Berufsende, wenn nicht diese Ausschreibung von AG Netz gekommen wäre, wo ich gesagt habe, in der Energieversorgung habe ich eigentlich alles gemacht, bis auf Erneuerbare. Okay. Und Erneuerbare eigentlich nur am Rande, punkto Instandhaltung. Und da habe ich gesagt, dass da bewirbst du dich mal und guckst mal, ob das was ist. Und es ist was geworden und ich bin da total happy, weil es irgendwo auch für mich persönlich eine Weiterentwicklung ist in Richtung der Erneuerbaren, der enge Bezug zur Politik. Und hier kann man schon eine ganze Menge reißen.
Wobei es natürlich auch ein räumlicher Wechsel mit sich gebracht hat, oder?
Also, ja, ja.
Ich habe es ja eben im Vorgespräch gehört vom Kollegen, du wohnst noch im Münsterland?
Unser Haus haben wir noch im Münsterland. Während ich hier in Husum wohne, ich sage immer, ich bin berufstätig und meine Frau pendelt.
Okay.
Das klappt sehr gut. Das war auch damals, als ich in Köln war, so, dass eben meine Frau nicht berufstätig, aber hochgradig flexibel und von daher klappt das gut. Wie sich das perspektivisch entwickelt, wird sich zeigen. Sie betreut noch meinen Schwiegervater und Gott erhalte ihm lange die Gesundheit. Und da muss man nochmal weitersehen. Aber ich bin hier dann in Husum auch über die Wochenenden und meine Frau kommt dann hierhin und das läuft sehr gut.
Okay. Oder meine Töchter. Super. Die wahrscheinlich aber auch nicht mehr zu Hause wohnen oder sie sind wahrscheinlich schon unterwegs.
Berlin und Schwarz in Ägypten, die meine Älteste ist in Ägypten verheiratet.
Okay, das ist auch spannend. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Fach, das besprechen wir nochmal abseits vom Protokoll. Was mich immer bei meinen Interviewpartnern besonders interessiert, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest, so dein erster Impuls, wo du hindenkst. Was ist Nachhaltigkeit für dich, wenn du darüber nachdenkst? Sind es die Erneuerbaren oder hast du da eher was anderes erstmal im Kopf?
Ja, beides. Also ich finde die Erneuerbaren deswegen so spannend, weil sie eben nachhaltig sind und weil wir eben mit den Ressourcen, die wir auf dieser Erde haben, da eben achtsamer umgehen können. Wir verbrennen eben nicht stumpf Kohle, Öl oder was auch immer, sondern wir haben im Grunde das, was wir an Energien haben in der Nutzung und auch in der Anwendung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und nachhaltig finde ich immer wichtig, so zu erklären, dass man den Urenkelkindern noch sagen könnte, wenn es dann so ist, aus dem Grunde haben wir das gemacht, damit ihr dieses und jenes habt. Also, dass man im Grunde auch über die Generationen guckt und nicht sagt, was brauchen wir hier und heute und was braucht ihr später und dann die anderen noch später, sondern dass wir die Verantwortung übernehmen, langfristig, auch ich sag mal, in die nächsten 100, 150 Jahre reinzugucken und zu sagen, was wir jetzt hier machen, ist letztendlich der Grundstein dafür, dass unsere Kinder, Enkelkinder und so weiter ein gutes Leben haben und nicht, dass wir alles verschleudern wie in den letzten Jahren. Und das macht mich immer auch traurig. Ich bin auch so erzogen worden, wie ich eben schon sagte, wegwerfen im äußersten Notfall und auch schon früher Papiertüten waren bei meinen Eltern ganz wichtig und auch Leinsäcke. Meine Kumpels durften schon Plastiktüten haben. Das fand ich immer cool, aber...
Die Plastiktüten fand sie cool,
ich, oder? Ja, sowas anderes. Das war irgendwie so... Aber meine Eltern haben immer gesagt, hier, nimm den Beutel mit, wenn du Brötchen holst und denk dran, dass es eine Papiertüte ist. Und das finde ich, das hat mich auch ein Stück weit geprägt.
Okay, spannend. Mhm. Das erlebe ich aber ganz häufig bei meinen Interviewpartnern, dass tatsächlich das Elternhaus ganz entscheidend ist. Und das prägt ja, das sind ja Jahre, wo man noch so richtig schön geformt werden kann. Und das ist dann einfach drin. Also wenn es nicht beruhigt werden, auch ziemlich viele Leinbeutel zu Hause. Und der Keller ist jetzt immer noch voll mit Leinbeutel. Ich glaube, meine Frau, die könnte mit 25 Beuteln gleichzeitig einkaufen gehen. Da haben wir sehr, sehr viel zu Hause. Was ich tatsächlich für mich auch gefunden habe mittlerweile, ist, dass man ja auch sehr gut gebraucht Sachen kaufen, aber auch wieder verkaufen kann. Und zum Beispiel das Laptop, was hier vor mir ist, das ist gebraucht gewesen, hat ein Drittel des Preises gekostet und funktioniert einwandfrei. Und das ist, aber da sind wir auch wieder beim Thema Instandhaltung. Das ist halt einmal instand gehalten worden. Das hält jetzt nicht für meine Urenkel natürlich, aber es hält wahrscheinlich wieder 5 Jahre. Die geben, glaube ich, auch 6 Jahre Garantie da drauf. Also das ist ein sehr langer Zeitraum, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass das funktioniert. Sehr schön. Ja, das mit den Urenkeln, das war ein wichtiges Argument. Da lief richtig so eine Gänsehaut runter, wenn man sich das vorstellt, dass man da dann sitzt irgendwie als alter Mensch und dann erklärt, okay, das waren damals meine Entscheidungen und heute hast du die Früchte davon. Und das ist dann, das ist schon viel wert. Kommen wir mal zur AG Netz. Wir waren ja letztes Jahr gemeinsam bei der 10-Jahres-Feier. Also die Gesellschaft, die ist schon 10 Jahre alt, die ist 2009 gegründet worden. Bei der Gründungsgeschichte warst du natürlich noch nicht dabei. Wir hatten es gerade gesagt, du bist zum 10. Geburtstag dazugestoßen.
Genau.
Magst du für unsere Hörer nochmal erzählen, was so die Grundidee der AG Netz damals war? Warum wurde die gegründet? Die ist wahrscheinlich dir besser erzählt worden, als ich es jetzt zusammenbekommen würde.
Ja, die AG Netz ist gegründet worden, um die möglichen Netzengpässe damals vor 11, 12 Jahren koordiniert zu kompensieren. Also, dass man im Grunde auch über eine eigene Netzanbindung, auch über eine eigene Trasse nachgedacht hat. Dann kam im Grunde lief schon der Hype in Bezug auf den Ausbau der Erneuerbaren. Und man hat festgestellt, dass viele Bürgerparks und auch viele kleinere Gruppen, die eben sowohl Wind, Solar als auch Biomasse gebaut haben, ein gemeinsames Sprachrohr benötigten. Und dann hat man aus der AG Netz, den Namen hat man belassen, aber hat letztendlich eine Holding einer Genossenschaft, indem man im Grunde eine kleine Gruppe gebildet hat, die Interessenvertretung sehr stark eben treibt, dass eben nicht jeder Einzelne nach Kiel oder nach Berlin läuft, sondern dass man die Interessen bündelt und dass man sich vor allem dazu Gedanken macht, was kann man vor Ort an regionaler Wertschöpfung auch hinbekommen. Mhm. Und das fand ich schon großartig. Damals haben meine Vorgänger da eben nicht drüber nachgedacht, auf Trassen zu warten, sondern was können wir tatsächlich hier in Schleswig-Holstein leisten? Mhm. Und ich bin begeistert und fasziniert, auch was mein Vorgänger Dr. Martin Grundmann geleistet hat, aber auch die Kollegen und auch die Gesellschafter, dass man eben den Mut hatte, so eine Organisation zu gründen, hat gesagt, ja, das soll unser Sprachrohr sein. Mhm. Und wir wollen uns auch da entsprechend aufstellen, um gewappnet zu sein, auch den großen Energieerzeugern gegenüber, aber auch der Politik gegenüber.
Mhm. Und die Mitglieder, die sind tatsächlich eher Bürgerwindparks, wahrscheinlich auch Einzelpersonen.
Ganz genau.
Aber sind jetzt keine Stadtwerke, sind wahrscheinlich da nicht mit bei, oder? Nein. Das wirklich alles aus privater Hand. Die sind zusammengefasst, das sind insgesamt 370.
375 jetzt sogar, genau, richtig.
Super. Und da seid ihr praktisch im Land aktiv, im Bund aktiv
und in Brüssel.
Sogar in Brüssel aktiv. Ja, das heißt, da seid ihr an allen drei Stellschrauben unterwegs.
Ja, also die Möglichkeit wurde insofern geschaffen, als dass relativ früh, ich glaube nach 3 Jahren schon, meine ja 2013, wurde in Berlin schon das Büro eröffnet, dadurch auch die Nähe zum Reichstag und auch zu den Abgeordneten. Mhm. Und was hier auch mein Vorgänger mit dem Team hier hingestellt hat, eine Akzeptanz der Arge und der Gesellschafter, also es sprechen uns viele Politiker an und sagen, hier könntet ihr euch dieses oder jenes vorstellen oder diskutiert das mal intern, weil wir eben kein Konzern sind und wir haben keine Altlasten, sondern das sind engagierte, teils Landwirte, teils Privatpersonen, wie auch immer geartet, die einfach sagen, dass wir das Thema Erneuerbare generell ist ein wunderbares Thema, das müssen wir einfach treiben. und können das aus einem ganz anderen Selbstverständnis heraus, als wenn man jetzt eben Altlasten hätte. Und ja, das ist wunderbar gelöst.
Zu Beginn war es wahrscheinlich das Thema Netzausbau. Ist das noch euer Hauptthema oder sind es im Augenblick schon andere Themen, die ihr da politisch avisiert? Also ich meine, der Netzausbau ist noch nicht fertig. Es sind mittlerweile Trassen gebaut, die wahrscheinlich auch bestimmten Anlagenbetreibern wahrscheinlich Entlastung gebracht haben.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist das Thema Verwendung des Stroms für andere Zwecke wahrscheinlich auch etwas, was im Augenblick auf eurer Agenda steht, oder?
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Felder, wo wir tätig sind. Wenn man einfach das Thema Akzeptanz sich anguckt, wo ich ja wirklich den Hut vorziehe, wie Schleswig-Holstein es hinbekommen hat, diese Akzeptanz bei den Bürger oder mit den Bürgerparks hinzubekommen. Dass man im Grunde die Beteiligung genutzt hat, die Beteiligung der Bürger und dadurch im Grunde schleichend Akzeptanz erzeugt hat und nicht mit der Brechstange, sondern dass man einfach gesagt hat, ihr seid dabei. Und ich habe immer gesagt, es gibt zwei Sorten von Menschen, die hier nachts aufwachen. Die einen wachen auf, weil die Anlage sich dreht und weil sie sich gestört fühlen. Ein ganz kleiner Teil, ein sehr, sehr kleiner Teil. Und andere werden nachts wach, weil die andere Anlage eben nicht läuft aus irgendeinem Grunde. Und das ist eben diese Verbundenheit mit der Anlage zu haben. Und ich glaube, da hat die Politik auch ein Stück weit von uns gelernt, denn das Thema Bürgereinbindung, da hat die AG extrem viel gemacht, auch vor meiner Zeit, der Politik das zu erklären, um denen zu sagen, hier, das gibt es. In Schleswig-Holstein hat man das bereits praktiziert. Warum macht ihr das nicht an anderer Stelle auch? Und das kommt ja jetzt so nach über diese Bürgerenergiegemeinschaften, dass das Thema Akzeptanz durch Einbindung erreicht wird.
Ich erkenne da Muster bei dir. Wir hatten vorhin schon das Gespräch mit dem Kunden beim Thema Instandhaltung, dass das immer wieder auftaucht, dass das Reden mit den Menschen das Entscheidende ist anscheinend.
Ja, das stimmt.
Gut, das heißt, Akzeptanz seid ihr dran. Was sind noch politische Impulse, wo ihr gerade am Arbeiten seid?
Ja, auf der einen Seite hat die Politik ja mit 2030 und 2050 sich Ziele gesteckt, aber schreckt auch manchmal zurück, wenn der Gegenwind vermeintlich groß ist. Da gibt es ja eben dieses Thema Netzausbaugebiete beispielsweise, was ursprünglich mal angedacht war zum Schutze, also dass man nicht zu viel ausbaut und hat im Grunde nicht die Möglichkeit, den Strom zu transportieren. Aber das Thema regionale Wertschöpfung, also was kann man tatsächlich vor Ort machen? Was kann man mit dem Strom machen, ohne dass man ihn unbedingt jetzt auf eine Trasse legen muss? Und da kommt eben das Thema Wasserstoff beispielsweise. Ursprünglich kam ja aus dem Wirtschaftsministerium, wir müssen den Wasserstoff im Süden, also in Afrika oder da, wo die Sonne scheint oder Wind vielleicht noch mehr weht, erzeugen. Aber nach und nach kommt auch die Erkenntnis, dass im Grunde auch die Bereitschaft der Menschen hier in Deutschland oder auch in Norddeutschland eben dies, dass wir direkt auch den Strom nutzen. Oder vor 5, 6 Jahren sind die Googles und Amazons hier über die Dörfer gezogen und haben gesagt, wir haben hier Fläche, wir haben hier Energieerzeuger, können wir hier nicht unsere Speicher, unsere Rechenzentren aufbauen? Das ist leider, das hat nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen, aber das ist ein Thema, was wir uns vornehmen, dass wir einfach auch ein Stück weit dafür sorgen, dass Direkteinspeisungen, dass wir Ansiedlung von Mittelstand und von Gewerbe hier pushen und somit auch der Politik helfen oder die Politik dann uns im Wechselspiel, dass wir die Energie nutzen, ohne eben auf die Trassen warten zu müssen.
Okay, ja, das verstehe ich. Und da denkst du im Augenblick eher in Richtung Wasserstoff. Ist das Thema Power to Heat noch eins oder ist das schon so?
Das ist eins. Wir haben ja hier im Friedrich-Wilhelm-Lübke geguckt. Ich habe am 1. begonnen und am 4. war die feierliche Einweihung von 13 Hybridheizungen im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Kog, da mit Ministern und Bürgermeistern und so weiter, wo es darum ging, die abgeschalteten, also die mit Eismann, mit der Einspeisemanagement-Abschaltung, dass man die Anlagen nutzt und den Strom dann in Speicher überführt, also mit einer intelligenten Elektronik und dadurch im Grunde das warme Wasser erzeugt, was man sonst eben hätte mit Öl erwärmen oder heizen müssen. Und das läuft jetzt seit einer ganzen Zeit. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, das kann man sich auch im größeren Stile vorstellen. Ja. Da sind wir gerade in der Pilotphase und probieren das aus. Und da bin ich ganz hoffnungsfroh, dass man da noch weitere Ideen hat, weil Effizienz, Effektivität etc., das spielt alles da rein. Und wenn man einfach schlau diese Themen zusammenlegt, glaube ich, kann man da noch deutlich mehr machen, als wir heute schon tun.
Ja, das glaube ich auch. Neben diesen politischen Themen habt ihr bei euch in der AG Netz ja auch das Thema erneuerbares Kraftwerk. Da seid ihr ja mit einem Marktzugang dabei, habt Echtzeitdaten. Das ist ja wirklich ein riesig technisches Thema, wo ihr wahrscheinlich die letzten Jahre intensiv Manpower habt investieren dürfen und wahrscheinlich auch ein Know-how aufgebaut habt, was wahrscheinlich seinesgleichen sucht im Norden. Magst du dazu noch zwei, drei Worte sagen?
Ja, das erneuerbare Kraftwerk, das ist letztendlich ein Zusammenlegen von den dezentralen Windparks und Einheiten auf eine Warte. Das ist also die neue oder die Energiewende ist ja im Grunde dezentral oder die neue Energieerzeugung. Nicht das Kraftwerk an einem Ort, sondern wir haben im Grunde die Anlagen sehr dezentral stehen. Und das erneuerbare Kraftwerk, mittlerweile glaube ich 3300 zusammen.
Das sind zwei große Atomkraftwerke, um ein Gefühl zu geben. Also es ist richtig Leistung, die dahinter steht.
Richtig, richtig, das ist schon was. Und das ist eben diese Einzelanlagen sind aufgeschaltet auf eine Warte. Und der große Vorteil ist, dass unsere Tochter, die ANE Energy, unser Direktvermarkter, wurde vor 2 Jahren gegründet, also als Direktvermarkter aus den AG-Gesellschaftern heraus, plus einen kleinen Anteil Fremdgesellschafter, dass die letztendlich direkt den Strom verkaufen. Und mit diesem mit diesem Management drumherum, allein das Prognosemanagement, was ja ein entscheidender Punkt ist, dafür braucht man entsprechende Daten. Und wenn man die dann aus den eigenen Anlagen hat und kann im Grunde dadurch seine Prognose verbessern, indem man die Daten eben nutzt, dann wird die Qualität und am Ende des Tages auch der Preis dann besser.
Okay.
Und das hat sich gut, ist gut angelaufen. Und das entwickeln wir immer weiter, weil das letztendlich die Basis ist für ein gutes Vermarktungsgeschäft.
Mhm. Okay, das heißt, ihr nutzt immer die Echtzeitdaten bis zu Viertelstunde vorher?
Ja, Viertelstunde.
Viertelstunde,
ja,
okay.
Ja, ja.
Und dann wird praktisch auf Basis der Echtzeitdaten die Abweichung ermittelt und dann kann man am Intraday-Markt nochmal Strom zusätzlich verkaufen oder nachkaufen,
genau,
je nachdem,
ja,
in welche Richtung es geht.
Ja,
sehr gut,
ja.
Super. Und dann habe ich noch eine Sache auf eurer Homepage gelesen, Energie 4.0, hört sich erstmal super an, intelligente Vernetzung von erneuerbaren Strom, sinnvoll ausgebauten Netzen in einem Verbrauch, der den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Das ist immer ein Punkt, wo ich immer sehr hellhörig werde, weil ich es total schön finde, wie man praktisch auch die Verbraucher mit reinnehmen kann. Du hast jetzt eben super dargestellt, wie ihr auf der Produktionsseite, der Erzeugungsseite sehr dynamisch und dezentral werdet, aber wir haben ja praktisch einen ganz großen Bereich, nämlich die Verbraucher, wo es auch noch ganz viel Potenzial gibt. Wir hatten jetzt zwar eben schon über die Ölheizung gesprochen, die mit so einem Elektrostab aufgewertet werden, aber wir haben natürlich noch ganz viele andere Elektroverbraucher. Gibt es da auch schon erste Ideen, Ansätze?
Ja, da ist der Punkt, wo soll ich da mal anfangen? Viele glauben ja, wenn der Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir im Grunde ein riesiges Problem. Jetzt könnte man da über Speicher sprechen. Man kann das Thema aber auch drehen und sagen, binden wir doch einfach den Verbraucher mal mit ein und fragen den, musst du zu jeder Zeit, an 24 Stunden am Tag, zu jeder Zeit, wann es dir Spaß macht, deine Wäsche waschen oder hier den Kompressor laufen lassen, als Beispiel. Oder könntest du dir nicht vorstellen, wenn du ein Signal bekommst, dass dann eben Energie da ist, dass du dann, du musst einen Vorteil dadurch haben, sowohl preislich als auch, dass es Grünstrom ist, dass du dann sagst, ich wasche jetzt beispielsweise. Mhm. Das ist auch dieses Enco-Prinzip, wo man eine Plattform geschaffen hat, wo man Angebot und Nachfrage koordiniert. Aber ich glaube, das ist der technische Teil. Was mir viel wichtiger ist, der psychologische Teil, dass man den Einzelnen mit einbindet und sagt, du hast es selber in der Hand, indem du nicht einfach nur stumpf auf den Knopf drückst und sagst, jetzt wasche ich oder mach was anderes, also schalte den Kompressor ein beispielsweise, sondern du bekommst ein Signal und dann weißt du, dass es dann funktioniert. Das heißt, du wirst mit eingebunden und du kannst durch deine aktive Teilnahme, du hast es selber in der Hand, kannst du dafür sorgen, dass wir mit den jetzigen Gegebenheiten immer weiter uns dekarbonisieren, im Grunde in Richtung der Erneuerbaren bewegen und die Dekarbonisierung vorantreiben. Und auf der anderen Seite, mit deinem Tun selber bist du nachhaltig und kannst nachhaltig agieren. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige und tolle Sache, neben dem, was man alles technisch machen kann. Man kann das mit einer Ampel, man kann im Grunde ja wie früher die Grundsteuerempfänger, genau. Bei den Straßenlaternen beispielsweise, sowas in der Art kann man sich ja vorstellen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man dem Einzelnen sagt, du hast es selber in der Hand, psychologisch, dieses Momentum, das sollte man nutzen.
Okay, finde ich spannend. Also ich erkenne wieder dein Vorgehen, mit den Menschen reden, finde ich tatsächlich immer super. Ich habe da aber die Befürchtung ein Stück weit, dass wir beide, die wahrscheinlich technisch interessiert sind, das sofort machen würden. Ich befürchte da schon, meine Frau deutlich weniger Elan dabei hätte, mitzumachen. Und ich befürchte, bei ihr müsste es so sein, dass es praktisch, ich denke mal, eine Gefrierschrank, da ist ein Kompressor drin, dass der womöglich einfach Grenzen vorgesetzt bekommt, die darf sie auch beeinflussen. Da muss auch mit ihr gesprochen werden, dass gesagt wird, okay, darf bis zu minus 15 Grad sein, darf auch mal minus 22 Grad sein. Dazwischen kann das Ding machen, was es will. Weil ich glaube, dass wahrscheinlich viele Sachen, wenn sie von Hand gemacht werden müssten, womöglich die Menschen nicht in die zweite Woche auch noch diese Routine retten würden, sondern sie womöglich nach einer gewissen Zeit sagen, ach, das ist jetzt aber langweilig, dass ich mich immer darum kümmern muss, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er da ist. Und ich könnte mir da gut vorstellen, wenn das Bewusstsein da ist, aber nee, gerade wo ich sage, kommt es wieder, wenn es dann automatisiert ist, vergessen die Leute es ja wieder.
Das ist genau der Punkt. Also dieses bisschen selber mitgestalten, aber auf der anderen Seite es nicht zu kompliziert machen. Das ist genau das, wie du es ansprichst. Es komplett zu automatisieren, glaube ich, entfremdet wieder. Ja. Also deswegen den Einzelnen dran lassen und sagen, du hast es selber in der Hand, tu es dann auch so, das ist ganz wichtig. Und das muss man sich genau überlegen, was man da tut. Den Prozess zu automatisieren und da im Grunde Algorithmen aufzubauen, die das ermöglichen, das ist, glaube ich, einfach. Aber das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass man die Leute dafür begeistert und brennen lässt.
Okay, ja. Ja, verstehe ich. Mhm. Sehr gut. Dann lass uns noch mal am Ende des Gesprächs den Blick nach vorne werfen. Du hast die Tochtergesellschaft, die AG Netz, schon angesprochen. Im Vorgespräch hatten wir gerade schon erwähnt, dass es im Prinzip auch insgesamt die strategische Ausrichtung der AG Netz ist, mehr so in Richtung Dienstleistungsunternehmen sich zu transformieren und das Thema Sprachrohr natürlich immer noch zu sein, aber tatsächlich den Schwerpunkt in eine etwas andere Richtung zu setzen. Magst du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu sagen?
Als ich hier anfing, 1.4., weiß ich noch, wie ich mit Martin Grundmann hier saß und am 10.4. die Senvion-Insolvenz. Ich saß da, wo du jetzt sitzt und Martin saß dort. Und da kam die Meldung rein, Senvion ist insolvent. Und da schlug wieder mein kleines Instandhalterherz und ich habe gesagt, da müssen wir was raus machen und hatte die Kollegen gefragt, nennt mir mal den Anteil der Senvion-Anlagen hier bei AGE. Und dann stellte sich heraus, dass die Datenlage nicht so pralle war, worauf wir uns dann direkt dazu verständigt haben, ein Datenportal zu errichten für die Gesellschafter, also dass wir ein eigenes Portal haben, wo alle Daten der Gesellschafter drin sind und jeder mit seinem Zuschnitt oder für seinen Zuschnitt da auch im Grunde die Daten eingeben und auch rausziehen kann. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Tagen auch scharf schalten für die Gesellschafter. Das ist für uns gut, weil wir im Grunde die Daten, die wir haben, da ständig aktualisieren können. Und für den Gesellschafter, der kann sicher sein, dass an einer Stelle diese Daten auch ajour sind und mit einer hohen Qualität versehen sind. Und dann haben wir uns nochmal zu Senvion, haben wir uns dazu entschlossen, etwas Eigenes aufzubauen. Wir wollten den Gesellschaftern, das waren 1140, glaube ich, waren es genau, MW von 4000, also ein Viertel.
Großer Anteil.
Okay. Und haben gesagt, die dürfen wir nicht im Regen stehen lassen. Und dann haben wir uns in unterschiedlichen Nacht- und Nebelaktionen mit Mitarbeitern von Senvion zusammengesetzt und haben gesagt, hier, wir reden nur über Plan B. Wir machen kein Abwerben, gar nichts. Wenn Senvion insolvent gehen sollte und ihr, wie man in Gelsenkirchen sagt, ins Bergfreie fallt, dann sind wir für euch da. Aber das machen wir nicht nur, weil wir euch mögen, nicht nur, auch wegen der Gesellschafter, die möglicherweise dann keinen Wartungsvertrag mehr haben. Mhm. Und das haben wir bis zu einer Reife hingestellt. Wir hätten zum Stichtag 48 Senior-Mitarbeiter gehabt, unterschiedlicher Couleur. Mhm. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wie wir auf dem, es gibt immer so einen Insolvenzbazar, wo man Autos und Werkzeuge, Spezialwerkzeuge, Ersatzteile etc. kaufen kann.
Okay.
Also aufpassen, das kenne ich noch aus meiner ganz alten Zeit, dass die Schrotthändler einem da nicht da in die Suppe spucken. Aber das stand alles, wir hatten die Listen stehen und.
Das kenne ich nur aus Mexiko, und, da gab es nochmal andere Bandagen. Da,
okay.
Das war ein Hauen und Stechen, aber auch das wird hier zu weit führen.
Und ja, am Ende des Tages, das Ergebnis kennen wir, hat ja Siemens Gamesa Senvion gekauft und alles war gut. Und wir haben auch gesagt, hier denen, mit denen wir gesprochen haben, verfolgt das Unternehmensziel weiter. Wir wollten ja keinen schwächen. Ja. Aber das Ziel war ganz klar Plan B. Das haben wir mit den Gesellschaftern besprochen. Wir haben auch über die Finanzen gesprochen. Es stand im Grunde alles und wir hätten was Eigenes aufgezogen. Das hätte der AG gut getan. Und ich habe in unterschiedlichen Gesprächen mit Gesellschaftern, also ich habe in der ersten Zeit von den 375 Gesellschaften habe ich 140 persönlich besucht. Ich würde es auch jetzt weitermachen. Corona kam mir da so ein bisschen dazwischen. Das ist ganz gut. Da ist für beide Seiten gut. Man spricht über ganz unterschiedliche Themen und für mich selber war das auch extrem lehrreich. Ich hörte raus, dieses, ihr habt euch da gekümmert, das fanden wir klasse und wir wären auch euch gefolgt, das bräuchten wir etwas intensiver. Ja. Und haben dann in diesem Zusammenhang auch festgestellt, dass das Versicherungsthema, also jede Anlage ist ja in irgendeiner Form versichert, ob es eben Anlagenversicherung ist, wie eine D&O-Versicherung für den Geschäftsführer und. Und haben jetzt seit ein paar Wochen eine Gesellschaft gegründet, die AG Kuranz.
Aha.
Und die werden wir so in vier, sechs Wochen ausrollen, um unseren Gesellschaftern Versicherungen anzubieten. Also wir werden mit den großen Versicherungen, mit den Bekannten werden wir sprechen, haben dort auch einen Makler eingestellt bei uns, einen Versicherungsmakler, der im Grunde dieses Thema für uns bearbeitet. Und wir wollen einfach sicherstellen, dass auf der einen Seite unsere Gesellschafter so versichert sind, wie sie es tatsächlich brauchen. Mhm. Also wir haben total Versicherungen gesehen, da sagt man, warum, das ist doch unnötig, warum sind auch doppelte Versicherungen da, das ist doch im Grunde nur zum Wohle des Verkäufers, genau. Und auf der anderen Seite sind da extrem hohe Margen hinter. Und da haben wir gesagt, diese Margen, die können wir auch an den Gesellschafter weitergeben. Im Grunde, wir müssen jetzt nicht hier das Thema weitertreiben, sondern wir können im Grunde die Margen senken, ziehen unseren Aufwand ab und das, was dann der gehörige Anteil, der da übrig bleibt, speisen wir wieder zurück und für die Gesellschafter ist das eben dann auch ein Mehrwert. Bei gleicher Qualität, das ist wichtig, also das ist auch der Dienstleisteranspruch, bei mindestens gleicher Qualität, habe ich sogar gesagt. Und auf der anderen Seite, es beschäftigt sich jeder damit, warum sollen wir das Thema nicht bündeln? Und da sind wir bei der Neuausrichtung der AGE, dass wir diese Bündelfunktion, das, was den Einzelnen beschäftigt, wir uns annehmen, eine Lösung hinstellen und sagen, hier könnt ihr euch das vorstellen. Und dann kann der Gesellschafter immer noch entscheiden, ob er das Thema annimmt oder bei dem bisherigen bleibt. Aber es ist dadurch, immer besser und günstiger, als wenn es der Einzelne alleine macht. Mhm. Ein anderes Beispiel ist, wir sind jetzt gerade mit den Automobilen, das kann ich aus meiner Vorzeit, Automobil, als ich beim TÜV war, Konzernen mit Mercedes, mit VW, mit Hyundai etc. im Gespräch und verhandeln gerade Konzernrabatte. Mhm. Und sagen einfach, wir sind wie ein Konzern, wir haben über 10.000 Kommanditisten und 375 Gesellschaften bekommen wir gerade, diese Rabatte, das bieten wir auch unseren Gesellschaftern an. Also wir wollen jetzt hier nicht in den Autoverkauf einsteigen, aber wir sagen einfach, wir stellen das so hin, machen einen Abruf und haben eine Liste und wenn sich jetzt der Gesellschafter A und C da meldet, dann guckt er in die Liste und sagt, ja, A kenne ich, C kenne ich auch, ihr bekommt den Rabatt Und dadurch haben wir im Grunde, dadurch, dass wir so die Spinne im Netz sind, haben wir da im Grunde die Möglichkeit, mit unserer Größe und auch mit unserer Komplexität entsprechend aufzutreten. Und für den einzelnen Gesellschafter ist es ein Vorteil, den er alleine nicht gehabt hätte.
Ja, das glaube ich. Also ganz, also neuartige Dienstleistung sehe ich da. Da hatte ich jetzt tatsächlich vor dem Gespräch gar nicht dran gedacht, dass das...
Komplett, also im Grunde das, wir gucken uns den Gesellschafter an und sagen, was braucht der? Mhm. Natürlich parallel dazu, das eine tun und das andere zu lassen. Die Interessenvertretung ist nach wie vor, läuft weiter, also wir streichen das nicht zusammen, aber wir sagen, wir können da noch mehr machen, wir können deutlich mehr machen. Und jeder muss sich irgendwie um Auto kümmern. Mhm. Und das Schöne und Interessante ist, wir waren bei den Konzernen und haben gesagt, wir wollen von euch eine Liste haben. Da haben wir uns alles Mögliche aufgeschrieben und gesagt, nee, wir wollen die E-Autos, die Hybrids und die Plug-ins, wollen wir oben stehen haben. Wir denken sogar darüber nach, ob wir die Verbrenner erst gar nicht anbieten. Das diskutieren wir jetzt gerade. Das wird uns Prozentpunkte kosten, deswegen müssen wir überlegen, was wir da tun.
Ach, das wird
Prozent. Aber das ist die Frage, da müssen wir jetzt noch schlau sein. Das darf ich gar nicht so laut sagen hier, sonst hört da noch einer zu. Aber am Ende des Tages müssen die ganz oben stehen. Und wir müssen unseren Gesellschaftern anbieten, dass wir eben sagen, hier nehmt ein Plug-in oder einen E oder was auch immer.
Gut, werden die ja eh machen. Die sind ja im Prinzip gedanklich in den Sphären unterwegs. Aber es ist ja klar, ich habe ja beim Daimler mal gearbeitet, deswegen kenne ich ja die Kollegen noch so ein bisschen. Der Verbrenner ist ja die Cash-Cow. Damit wird nun mal das Geld verdient. Ja. Das Ding ist ausentwickelt bis zum geht nicht mehr. Und das hat aber natürlich ein Ablaufdatum, das Ding. Das wird es nicht mehr in 20 Jahren geben, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und da gucken sie natürlich jetzt, dass sie möglichst viel davon noch abverkaufen in diesem späten Zeitalter des Verbrennungsmotors. Aber dass sie, klar, die Prozente, die sprechen dafür. Gut.
Ja, und wir wollen so eine AG Edition aufsetzen. Das haben wir hier schon die Kollegin im Marketing aufgesetzt. Und das sind dann eben diese drei, also Wasserstoff, E und Plug-in. Mhm. Und wenn du dann eben AG Edition auf deinem Auto fährst, dann weißt du, dass du da eben einen guten Prozentsatz bekommen hast.
Okay, sehr schön. Das finde ich toll. Aber vor allem diese Vielfältigkeit der Projekte. Und da hilft es dir natürlich auch, wenn du im Prinzip alle einmal durchbesuchst, weil da hörst du ja die Meinung. Und man kommt ja im Gespräch automatisch drauf und sind wahrscheinlich immer die Nebensätze, wo man hinhören muss, wo dann wahrscheinlich die interessanten Informationen rauskommen. Spannend.
Ich hatte ein Beispiel nur zu TÜV-Zeiten, hatte ich hier mit Daimler zu tun, auch was die Wasserstoffflotte anging. Und mich hatte dann einer von Daimler gefragt, ob ich noch Interesse an einem Wasserstoffauto hätte. Mhm. Und da ich einen Tag vorher bei einem Gesellschafter war, der gesagt hat, ich kriege überhaupt kein Auto, das ist irgendwie alles ganz schwierig und so weiter, habe ich gesagt, Sekunde, einen Anruf, dann entscheide ich darüber, ob ich den selber nehme. Habe den angerufen, der ist aus dem Mäuse gesprungen, der hat gesagt, was, das gibt's doch gar nicht.
Okay.
Ja, der fährt jetzt so ein Wasserstoffauto.
Stark, super.
Miteinander reden.
Ja. Wasserstoff ist auch das Stichwort meiner letzten Frage, die ich mir notiert habe. Das Thema norddeutsches Reallabor, da seid ihr ja auch aktiv als AG-Netz. Das ist ja etwas, was sehr in Richtung Wasserstoff das Ganze treibt. Da seid ihr im Rahmen des Hamburger Konsortiums jetzt mit dabei, oder? Habe ich das richtig interpretiert?
Also wir haben
zwei Projekte.
Wir haben, also ist einmal im Rahmen NEW, da sind wir so als Trittbrettfahrer dabei.
Okay.
Aber in der Vergangenheit wurde ein separates Projekt aufgesetzt und eingereicht als Reallabor in Brunsbüttel, wo eine 50-Megawatt-Anlage inklusive Elektrolyse und Weitervermarktung auf dem Standort Brunsbüttel installiert werden soll. Und da haben wir aber den Zuschlag nicht bekommen. Wir arbeiten da weiter dran, versuchen das auch europäisch jetzt mit europäischer Förderung aufzustellen. Mhm. Auch da fahren wir zweigleisig. Auf der einen Seite sagen wir, wir müssen an die kleinskalierten Projekte, an die kleine Wasserstofftankstelle für den Wasserstofftrecker und für das Auto denken. Aber auf der anderen Seite ist es auch als AGE sinnvoll, in einem Konsortium bei einem 50-MW-Projekt dabei zu sein, um eben auch beispielsweise mit den Hamburgern, also ich bin in dem Stakeholder Board Wasserstoff in Hamburg auch vertreten, um eben da auch von der erneuerbaren Seite den entsprechenden Input zu geben. Mhm. Und so sind wir bei den kleinen, also bei den großen Projekten und überlegen jetzt gerade, wie weit wir uns in dieses Wasserstofflabor von, also dieses norddeutsche Reallabor dann im Grunde auch entsprechend einbringen.
Okay. Sehr gut. Was da vielleicht auch eine Idee ist, wenn ihr europaweit guckt, also wir haben ja tatsächlich jetzt relativ einfach so einen Interreg-Projektzuschlag bekommen. Mhm. Da haben wir halt mit dänischen Partnern was gemacht, da geht es nur um Fernwärme.
Yeah.
Also Elektrokessel, Fernwärme und so, Energie zu speichern. Digistore ist das Thema. Das Thema Wasserstoff ist in Dänemark tatsächlich in meinen Augen auch noch was, wo die sehr viel machen könnten. Vielleicht gibt es da auch irgendwo mal, nur dass ich die Idee mal erwähnt habe, eine Kooperationsmöglichkeit vielleicht mit einer der Hochschulen oder vielleicht gibt es einen anderen Akteur, vielleicht auch Energienet als Strom- und Gasnetzbetreiber, dass die vielleicht da was machen. Und wenn es länderübergreifend ist, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dann sind die Fördertöpfe manchmal noch ein bisschen praller gefüllt, als wenn es nur die Bundestöpfe sind, die vielleicht manchmal ein bisschen sparsamer entleert werden.
Nehme ich mit, danke für den Hinweis.
Ja, super, freut mich. Ja, ich wäre am Ende jetzt erstmal, Stefan, möchtest du noch irgendwas sagen am Schluss oder möchtest du dich einfach nur verabschieden?
Ich fand das total klasse, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mich zu interviewen. Ich fand auch deine Fragen spannend und vor allem, dass du mir gesagt hast, die bekommst du vorher nicht. Also vielen Dank dafür und war für mich eine schöne neue Erfahrung.
Ich sage auch vielen Dank, Stefan, das hat mir sehr viel Spaß gebracht und es war nur aus pädagogischen Gründen, warum ich Ihnen die Fragen nicht gegeben habe, damit die Antworten nicht so vorformuliert sind. Insofern, Dankeschön.
Danke auch.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Für mich war im Interview heute mit Stefan Frense ganz entscheidend der Hinweis, dass man auf die Menschen zugehen darf und mit denen zusammen praktisch sprechen darf. Das hatte Stefan ja an verschiedenen Stellen in seinem Leben als den entscheidenden Unterschied festgestellt. Und das war auch für mich heute sehr auffällig. Wir hatten nach langer Zeit endlich mal wieder ein Interview vor Ort führen können. Und ich habe Stefan ganz anders gespürt, in einer ganz anderen Energie, weil wir in einem Raum waren, natürlich mit Sicherheitsabstand, aber wir waren in einem Raum. Und ich fand das Interview tatsächlich total schön. Und was bei mir auch hängen geblieben ist, war dieses Bild, was Stefan kreiert hat, wenn man als Urgroßvater seinen Urenkeln irgendwann erzählen kann, was man im Leben so gemacht hat und da so richtig davon überzeugt ist und das Gefühl hat, im Prinzip alles richtig gemacht zu haben, das ist ein Gefühl, wo ich tatsächlich drauf hinstrebe und das war ein sehr schönes Bild, was ich auch mit nach Hause genommen habe. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und wir sind nicht allzu tief in die Energiewirtschaft eingestiegen. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn zwei Kollegen miteinander sprechen, dass wir dann eventuell ein paar Fachausdrücke zu viel verwendet haben. Da bin ich gespannt auf eure Rückmeldung und auch auf weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.